Deutschlandfunk, Medias Res.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Fernsehbilder von Anfang August. Tausende Menschen vorm Brandenburger Tor und fast alle ohne Maske. Am Samstag findet in Berlin nun die nächste Großdemonstration gegen Corona-Maßnahmen statt. Nach den letzten Protesten hagelt es ja Kritik. Nicht nur, weil Pandemie-Schutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden, sondern auch, weil Presseteams beschimpft und bedroht wurden. Damit das diese Woche nicht noch einmal passiert, fordern Journalistenverbände einen besseren Polizeischutz. Die Veranstalter der Proteste haben noch einen anderen Lösungsvorschlag. Darüber sprechen wir gleich. Auch der Streit zwischen TikTok und Donald Trump ist heute Thema. Und wir erzählen die Geschichte von wertvollen journalistischen Notizen, die den Krieg nur überdauerten, weil sie in einem Brunnen versteckt waren. Fest für Freiheit und Frieden. So nennen die Gegner der Corona-Maßnahmen ihre Demonstrationen. Freiheit und Frieden, das klingt harmonisch, aber viele Presseteams wurden bei der letzten Demo Anfang August gar nicht friedlich behandelt. Journalistinnen und Journalisten berichten, sie seien beleidigt, bedrängt und geschubst worden. Darauf haben die Veranstalter der Stuttgarter Initiative Querdenken 711 reagiert. Sie bieten Pressevertretern an, sich am kommenden Samstag von sogenannten Deeskalationsteams begleiten zu lassen. Stefan Bergmann, Pressesprecher der Initiative, beschreibt das so.
Dass ihr da euch durchtrauen könnt und dass ihr sicher seid von eurem inneren Gefühl her, stellen wir ein paar starke Leute neben euch hin, die dann ja, für Frieden auch für euch sorgen können.
Es geht natürlich nicht darum, dass Journalisten sich innerlich sicher fühlen, wie Stefan Bergmann das hier sagt, sondern dass sie tatsächlich sicher sind. Trotzdem sollten sie das Angebot der Veranstalter, sich akkreditieren und begleiten zu lassen, nicht annehmen, sagt unter anderem Jörg Reichel. Er ist Landesgeschäftsführer der Deutschen Journalistenunion in Berlin-Brandenburg. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie. Hallo.
Warum sind die Deeskalationsteams, die die Veranstalter vorschlagen, aus Ihrer Sicht keine gute Idee?
Naja, grundsätzlich ist es für einen Journalisten nicht erstrebenswert, dass er embedded, also integriert oder eingebettet in die Strukturen des Anmelders arbeitet. Journalistinnen wollen unabhängig und frei arbeiten und dann im Grunde genommen Bodyguards links und rechts vom Anmelder neben sich zu haben, ist nicht das, wie man journalistisch arbeitet. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, dass genau der Herr Bergmann, der da eben gerade zu hören war, nach Recherchen des Tagesspiegels vom 30. und 31.07. selber in der Öffentlichkeit aufgefallen ist durch Posts rechtsextremer Plattformen und Bilder, die er geteilt hat, auf denen er sich despektierlich äußert über Asylbewerber und verschleierte Muslime. Und da gab es eine entsprechende Berichterstattung vom Tagesspiegel. Und drittens, es gab auch einen Angriff auf Pressefotografen am 1.8. genau durch die Sicherheitsmitarbeiter, die den Kolleginnen ja nun an die Seite gestellt werden sollen. Und wir raten davon ab, diese Art von Deeskalationsteam wahrzunehmen und zu bestellen.
Ja, da macht sich Ihre Kritik jetzt an Personen fest, zum einen an Stefan Bergmann selbst und auch an diesem Sicherheitspersonal. Aber wenn wir jetzt davon absehen, wer da diese Teams, diese Presseteams unterstützen soll, finden Sie es nicht grundsätzlich positiv, dass die Veranstalter sich Sorgen machen um die Journalisten, die vor Ort Bericht erstatten?
Wir glauben Ihnen diese Sorgen nicht. Es gibt seit einiger Zeit vordergründig von Ihnen das Bekenntnis oder im Grunde genommen Abgrenzung in Sachen Rechtsextremismus. Es ist aber so, dass jetzt aktuell für genau die Kundgebung, die die Anmelder angemeldet haben, Rechtsextreme bundesweit aufrufen. Und genau für diese Veranstaltung gibt es dann keine Distanzierung. Es gibt keine Distanzierung gegen Herrn Höcke, es gibt keine gegen die Identitäre Bewegung, es gibt keine gegen den Dritten Weg. Und all diese rechtsextremen Organisationen rufen auf. Und der Veranstalter sagt, es gibt keine Eintrittskarten. Man kann nicht kontrollieren, wer an diesen Demonstrationen teilnimmt. Und wir sagen, wir glauben den Anmeldern diese Distanzierung nicht, solange sie nicht aktiv auf den Demonstrationen dafür sorgen, dass diese Rechtsradikalen und Rechtsextremen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
Es ist ja so, dass die Veranstalter schon von Anfang an davon auszugehen scheinen, dass es zu Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten kommen kann. Was empfehlen Sie denn Kolleginnen und Kollegen, die am Samstag aus Berlin berichten wollen?
Ja, wir empfehlen Ihnen, wie bisher auch im beruflichen Alltag, sich auf seinen Instinkt zu verlassen und im Grunde genommen dann sich zurückzuziehen und aus der Distanz zu berichten. Also wenn im Grunde genommen das journalistische Gegenüber nicht zu Gesprächen bereit ist oder wenn im Grunde genommen sich dort Beleidigungen oder Gewalttaten ankündigen, dann den Rückzug letztendlich. Es ist, wenn die Polizei diese Veranstaltung von Freitag bis Sonntag dort die Journalistin nicht unterstützt in ihrer Arbeit und nicht für einen aktiven Schutz sorgt, wird nur eine Berichterstattung aus der Distanz möglich sein. Wie wollen Sie mit im Grunde genommen bekannten Rechtsextremen, die dort ihre Beteiligung angekündigt haben, wie wollen Sie mit denen Interviews führen?
Das war eine Einschätzung von Jörg Reichel von der Deutschen Journalistenunion in Berlin-Brandenburg zum Angebot für Journalisten, sich bei der nächsten Berliner Demo gegen Corona-Schutzmaßnahmen selbst schützen zu lassen. Dankeschön.
Gerne.
Donald Trump, wie er im Plüschkostüm Pop-Hits singt oder Donald Trump, wie er im Bikini tanzt. All das findet man auf der Videoplattform TikTok. Nicht in echt, sondern montiert und nachgestellt von kreativen Nutzerinnen und Nutzern. Der echte Trump zeigt beim Thema TikTok gerade weit weniger Humor. Er will den chinesischen Betreiber dazu zwingen, seine US-Sparte an ein Unternehmen in den USA zu verkaufen. Andererseits droht der Präsident mit einem Verbot der App, aus Angst um die nationale Sicherheit, wie er sagt. Dagegen wehrt sich TikTok jetzt mit rechtlichen Schritten. Aus Los Angeles berichtet Katharina Wilhelm.
Die US-Regierung drängt auf den Verkauf der Social-Media-App TikTok oder deren Verbot, sollte sich kein US-Käufer finden. Nun hat das chinesische Unternehmen deswegen Klage gegen die US-Regierung eingereicht. TikTok erklärte, das extreme Vorgehen der US-Regierung sei durch keinerlei Belege gerechtfertigt. Das Unternehmen stelle keine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Unter anderem wurden in den USA einigen Behördenmitarbeitern verboten, die App herunterzuladen. Es wurde befürchtet, dass mithilfe von TikTok Bewegungsprofile von Bundesbeamten erstellt und Firmen ausspioniert werden könnten. Die chinesische Mutterfirma ByteDance und TikTok bestreiten, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. Die US-Regierung habe zudem die umfassenden Bemühungen der Plattform ignoriert, auf ihre Bedenken einzugehen. Man fühle sich verpflichtet, mit der Klage die Plattform, die Nutzer und Mitarbeiter zu schützen. Am Montag hatte außerdem ein TikTok-Mitarbeiter Klage gegen die Trump-Regierung eingereicht. Der Mitarbeiter zielte ebenfalls auf das angestrebte Verbot der App ab. In der Klage argumentierte der Angestellte der auch in Kalifornien ansässigen Firma, dass der Lebensunterhalt seiner Familie gefährdet sei. TikTok ist eine der beliebtesten Apps unter Jugendlichen. In den USA wurde sie bereits 175 Millionen Mal runtergeladen. Wie das Wall Street Journal berichtet, hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg im vergangenen Jahr bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump bereits vor den Gefahren der App gewarnt. Dem Bericht nach hatte Zuckerberg US-Beamten und Gesetzgebern seine Einschätzung mitgeteilt, dass die chinesische Technologiefirma ein Risiko für die amerikanischen Werte und die technologische Dominanz des Landes darstellen könnte. TikTok ist einer der größten Konkurrenten für Facebook. Erst kürzlich hatte Instagram, die Social-Media-Plattform, die mittlerweile auch zu Facebook gehört, ähnliche Feature angeboten wie TikTok, nämlich kurze Videoclips, die sogenannten Reels. Derzeit gibt es offenbar einige Unternehmen, die an dem Kauf von TikTok interessiert sind, unter anderem der Software-Riese Microsoft und der Kurznachrichtendienst Twitter.
Und ob TikTok bald tatsächlich zu Microsoft, Twitter oder jemand ganz anderem gehört, wir halten Sie auf dem Laufenden. Das folgende Zitat stammt nicht aus der Bibel, sondern aus Hongkong. Wenn Eva den Apfel nicht gegessen hätte, gäbe es weder Böses noch Nachrichten in der Welt. So hat der Hongkonger Verleger Jimmy Lai begründet, warum seine Zeitung Apple Daily heißt, frei übersetzt also täglicher Apfel. Jimmy Lai gilt als einer der schärfsten Kritiker der chinesischen Regierung. Seit 25 Jahren erscheint sein Blatt in Hongkong. Die Frage ist, wie lange noch? Vor 2 Wochen sind in der Redaktion 200 Polizisten aufgetaucht. Sie haben die Räume durchsucht, kistenweise Unterlagen herausgeschleppt und Jimmy Lai festgenommen. Ihm werden Betrug und geheime Absprachen mit Kräften im Ausland vorgeworfen, unter anderem. Lea Däuber ist China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und beobachtet die aktuellen Entwicklungen von Peking aus. Sie habe ich kurz vor der Sendung gefragt, auch wenn Jimmy Lai inzwischen wieder freigelassen wurde. Erscheint die Apple Daily jetzt überhaupt noch so wie bisher?
Ja, die Apple Daily erscheint immer noch wie bisher. Am Tag danach hat man ja die Auflage deutlich erhöht, also von normalerweise 70.000 am Tag auf 550.000, weil man schon damit gerechnet hat, dass das natürlich eine historische Ausgabe wird. Und die ist dann auch relativ schnell weggekauft worden. In einigen Häusern und Straßenzügen wurde sie in alle Briefkästen geworfen. Und auch der Aktienkurs des Unternehmens von Jimmy Lai, Next Digital, ist erst gefallen und dann durch die Decke gegangen. Viele Leute haben halt so dann auch ihre Unterstützung für die Zeitung ausgedrückt.
Die Zeitung ist in Hongkong ja die zweitauflagenstärkste, auch wegen ihrer Klatschseiten. Da finden sich Promis, Drogen und Sexgeschichten. Wie passt das mit den investigativen Recherchen zusammen, die die Redaktion auch betreibt?
Ja, also die Zeitung ist tatsächlich als so ein Boulevardblatt gestartet und hat auch viele Zeitungen in Hongkong unter Druck gesetzt, das auch zu machen, also buntere Geschichten zu bringen. Aber diese politische Berichterstattung war immer ein Teil davon. Also investigative Recherchen, Skandale, die aufgedeckt wurden in der Hongkonger Regierung. Also immer eine sehr politische Berichterstattung. Ich glaube, das hat schon was auch mit dem Menschenleid zu tun, der eben sehr politisch ist. Er ist ja selbst als Kind aus Festland China geflohen, hat 1989 in Hongkong die Massenproteste und dann auch das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking miterlebt. Und gleichzeitig muss man sich auch klar machen, in Hongkong sind die Medien nicht erst seit dem Staatssicherheitsgesetz Ende Juni unter Druck, sondern schon sehr lange. Und die Apple Daily hat sich da immer gegen gestemmt und hat damit auch viel Vertrauen geschaffen in ihre Berichterstattung, vor allem in ihre politische Berichterstattung, weil andere Zeitungen sich eben nicht mehr trauen, manche Sachen zu berichten. Und die Apple Daily hat sich da immer frei von gemacht, sind zum Beispiel letztes Jahr ausgezeichnet worden für ihre Berichterstattung über Liu Xia, die Frau von Liu Xiaobo, der ja selbst im Gefängnis gestorben ist. Und das hat einfach viel Vertrauen geschafft. Und deswegen ist diese politische Berichterstattung auch so wichtig für die Zeitung.
Gegen dieses Staatssicherheitsgesetz, das Sie erwähnt haben, das ja auch inzwischen beschlossen wurde, da sind in Hongkong Hunderttausende auf die Straße gegangen für die Demokratie. Welche Rolle hat die Apple Daily bei diesen Protesten gespielt?
Ja, es gibt seit 2019, also seit vergangenen Jahr, wieder Massenproteste. Auslöser war ja ein Auslieferungsabkommen mit Festland China. Da gab es das Staatssicherheitsgesetz noch gar nicht. Und die Menschen haben sich eben gewehrt gegen den wachsenden Einfluss Pekings in der Stadt, der eigentlich viele freiheitliche Grundrechte zugesichert sind, noch bis 2047. Also auch ganz anders als Festland China. Und Jimmy Lai und seine Zeitung haben da eben immer eine sehr aktive Rolle gespielt, haben diese Proteste auch unterstützt, haben zum Beispiel Beilagen gedruckt, Plakate, die man dann eben aus der Zeitung reißen konnte, um sie mit zu diesen Protesten zu nehmen. Jetzt gerade haben sie gelbe Notizzettel abgedruckt. Das ist in Hongkong ein fester Teil der Protestkultur, solche Notizzettel eben überall in der Stadt aufzuhängen, an Wänden, in U-Bahn-Schächten und so weiter, mit Hoffnungen, Wünschen und auch Protestnotizen. Das trauen sich viele Hongkonger nicht mehr, weil sie eben nicht wissen, ob das sogar schon ein Verstoß gegen das Sicherheitsgesetz sein könnte. Und das hat die Apple Daily dann übernommen und hat eben diese gelben Notizzettel abgedruckt mit politischen Forderungen. Sonst hängen diese Zettel halt nur noch leer in der Stadt, weil die Angst so groß ist in der Bevölkerung.
Die chinesische Regierung geht nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich gegen die Zeitung vor, indem sie Unternehmen beeinflusst, keine Anzeigen mehr in Apple Daily zu schalten. Wird die Zeitung diesen Druck überleben können?
Ja, das geht schon eine ganze Weile tatsächlich so. Also die Apple Daily erscheint schon sehr lange, häufig ohne eine einzige Anzeige mit Unternehmen aus Hongkong. Also es ist eben nur Unternehmen aus dem Ausland, die sich trauen, dort noch Anzeigen zu schalten. Die chinesische Regierung hat das immer abgestritten, aber es ist ja doch eigentlich schon recht klar, dass das auf Druck von chinesischer Seite passiert, dass sich Unternehmen nicht mehr trauen, dort Anzeigen zu schalten. Das ist schon sehr lange ein großer wirtschaftlicher Schaden. Jimmy Lai nennt sehr hohe Zahlen. Der Schaden geht sicher in die Millionenhöhe. Ich glaube allerdings nicht, dass ja das wirtschaftliche Problem ja im Moment das größte ist für diese Zeitung, für Jimmy Lai. Die Behörden haben ja die Büroräume durchsucht. Sie haben gesucht, weil sie etwas finden wollen. Und ich glaube, kurzfristig wird der wirtschaftliche Schaden zu verkraften sein. Langfristig ist aber die Frage, wie hoch der politische Druck noch sein wird und was vor allem mit der Person Jimmy Lai passiert. Denn er ist natürlich Peking schon ein Dorn im Auge. Und man hat ja auch gesehen, Jimmy Lai ist wie kaum eine Figur mittlerweile auch ein Gesicht des Widerstands in dieser Protestbewegung. Und deswegen sind wahrscheinlich die politischen Konsequenzen deutlich größer als die wirtschaftlichen.
Die Journalistin Lea Däuber aus Peking zur aktuellen Lage in Hongkong. Was im Zweiten Weltkrieg im Ghetto in Lodz geschah, war grausam. Wie grausam, das wissen wir auch dank zweier Journalisten, Oskar Rosenfeld aus Wien und Oskar Singer aus Prag. Beide wurden von den Nationalsozialisten nach Lodz deportiert und führten dort heimlich Buch über die Ereignisse. Dass wir diese Aufzeichnungen heute kennen, ist einem ehemaligen Briefträger in Lodz zu verdanken. Als das Ghetto 1944 von den Deutschen liquidiert wurde, besaß Nachman Sonnabend die Geistesgegenwart, die Koffer mit den Papieren in einen Brunnen zu werfen. Sonnabend überlebte den Holocaust, kam zurück und rettete die geheime Chronik, die zu 60% auf Deutsch geschrieben worden war. Eben vor allem von Oskar Rosenfeld und Oskar Singer. In unserer Serie Vergessene Journalisten stellt Brigitte Beetz die beiden vor.
Die Suppe bestand aus etwas Roggengrütze und zur Feier des Tages wurden 3 Kartoffeln hineingerieben. Der höchste Trick zur Verdickung einer Wassersuppe. Etwas Paprika und gedörrter Porree gaben Farbe und Geschmack. Der zweite Gang, Babka aus Kartoffelschalen. Das ist schon was Besonderes.
Der Chronist hat Geburtstag, heißt der Artikel, den Oskar Singer am 24. Februar 1944 für die Chronik des Ghettos Lodz verfasst. Dort hat die SS zehntausende Menschen unter unwürdigsten Bedingungen eingesperrt. Hunger, Verzweiflung und Tod sind allgegenwärtig. Im Gegensatz zum Ghetto von Warschau ist das von Lodz vollkommen von der Außenwelt abgeriegelt. Oskar Singer, deutschsprachiger Journalist aus Prag, wird an diesem Tag 51 Jahre alt.
Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass Tag für Tag eine Redaktion einen solchen Chronikeintrag verfasst hat.
Sascha Feuchert, Leiter der Arbeitsstelle Holocaust-Literatur an der Universität Gießen.
Das ist eigentlich eine Tageszeitung, aber ohne Leser. Denn im Ghetto war das geheim. Und die Redakteure, die Chronisten haben ihre Chronik konsequent auf Leser der Zukunft ausgerichtet.
1941 hatten mehrere Mitarbeiter des Archivs der jüdischen Ghettoverwaltung begonnen, ohne Wissen der Deutschen eine tägliche Chronik zu verfassen. Anfänglich vor allem auf Polnisch, doch der Tod durch Hunger und Krankheit macht natürlich auch vor dem Archiv nicht Halt.
1943 ist es eine rein deutsche Unternehmung. Den deutschen Teil gestalten vor allen Dingen Dr. Oskar Singer aus Prag und Dr. Oskar Rosenfeld aus Wien, beides sehr, sehr erfahrene Journalisten, die diese Chronik auch nochmal journalistischer machen, auch feuilletonistischer machen. Sie führen Rubriken ein, wie man hört, man spricht. Das sind dann Gerüchte, die aufgezeichnet werden. Dann den kleinen Ghetto-Spiegel. Das sind eigentlich literarische Miniaturen, wo man versucht zu erklären, was es bedeutet, in diesem Ghetto zu sein. Dann machen sie eine Rubrik für Ghetto-Humor. Etwas, was man gar nicht meint, dass es existiert. Es tat es aber doch.
Oskar Singer hat in seinem Leben vor der Deportation ins Ghetto für verschiedene Prager Zeitungen und Zeitschriften geschrieben, wie das Prager Tagblatt, den Prager Montag, um nach der Besetzung der Stadt durch die Deutschen das jüdische Nachrichtenblatt zu verantworten. Früh ein hellsichtiger Nazi-Gegner gewesen, muss er dort mit Adolf Eichmann zusammenarbeiten. Oskar Rosenfeld aus Wien wiederum kommt aus der zionistischen Publizistik. Er hat sein Handwerk bei Theodor Herzl, dem Gründer des Zionismus, gelernt. Hat unter anderem bei der Wiener Morgenzeitung und der Zeitschrift Die Neue Welt gearbeitet, aber auch für den Jewish Telegraph in London, sogar als Korrespondent in Budapest. Ein auch international erfahrener Journalist also.
Und das Spannende ist wirklich, dass sie konsequent eine Zeitung machen, die es uns erlaubt, heute auch den Kenntnisstand der Chronisten zum jeweiligen Zeitpunkt nachzuvollziehen. Das bedeutet, wenn sie sich irren, wenn sie neue Informationen bekommen, dann wird nicht der alte Chronikeintrag überarbeitet, sondern in dem neuen wird geschrieben, unsere gestrige Meldung bezüglich dieses oder jenes Sachverhaltes ist nicht richtig, wir korrigieren das. Das heißt, sie haben eine Dynamik in diesem Text, die wirklich, was solche Dokumente angeht, einmalig ist. Und wir haben wirklich das Gefühl, wir können diesen Menschen zuschauen.
Frohe Nachricht fürs Ghetto. Postkarten aus Leipzig. Von Personen, die im Zuge der letzten Aussiedlung zur Arbeit außerhalb des Ghettos abgereist sind, sind heute die ersten Nachrichten im Ghetto eingetroffen. Es kamen 31 Postkarten, die durchwegs den Poststempel vom 19. Juli 1944 tragen. Aus diesen Karten geht erfreulicherweise hervor, dass es den Leuten gut geht und hauptsächlich, dass die Familien beisammen sind.
Das Problem ist, dass diese Karten gefälscht waren. Die Nazis hatten gespürt, dass es Unruhe gibt in der Bevölkerung und haben dort zu einem dieser Tricks gegriffen, haben also in großer Anzahl Postkarten im Ghetto zirkulieren lassen, die entweder vordatiert waren oder man hat Menschen gezwungen, sie zu schreiben und sie waren einfach eine Fälschung. Und das greift mich schon sehr an, wenn ich sehe, wie plötzlich dieser sehr nüchterne Singer dann doch auch nochmal Hoffnung schöpft.
Sowohl von Singer als auch von Rosenfeld sind zudem private Aufzeichnungen aus dem Ghetto überliefert. Texte, anhand derer man erkennt, wie sehr sie sich beim Verfassen ihrer Chronik journalistisch professionell verhalten haben, meint der Germanist Sascha Feuchert.
1942 gab es diese Deportationen und es kommen irgendwann relativ klare Gerüchte zurück ins Ghetto, was da passiert. Und Rosenfeld bekommt diese Gerüchte mit und ist vollkommen schockiert. Und in seinem Tagebuch ist er eigentlich nur noch in der Lage zu stammeln und zu stottern. Er schreibt keine kohärenten Sätze mehr. Offenbar ist er nur noch in der Lage, kohärent und zusammenhängend zu schreiben in seiner offiziellen Funktion als Journalist. Als Ghetto-Journalist, privat kann er das nicht mehr, weil ihn das so unglaublich mitnimmt.
Der gewissenhafte Publizist lässt sich vom Sturme der Gefühle nicht mitreißen,
schreibt Oskar Singer in einer Privatnotiz. Doch dem Sturm, den der Vernichtungswille der Nazis entfacht, können weder er noch Oskar Rosenfeld entkommen. Rosenfeld stirbt in Auschwitz, Singer wird ins bayerische KZ Kaufering verschleppt, wo er vermutlich auf einem Hungermarsch ums Leben kommt.
Brigitte Beetz erinnerte an Oskar Rosenfeld und Oskar Singer. Und was morgen in der Märkischen Oder-Zeitung steht, das erfahren Sie jetzt.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Claudia Duda, ich leite die Brandenburg-Redaktion der Märkischen Oder-Zeitung. In unserer morgigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Ausbildung für Feuerwehrleute, denn die müssen sich jetzt ganz neu auf Brände bei E-Autos einstellen. Feuerwehrleute sagen, E-Autos brennen zwar nicht schneller, aber sie brennen anders als Benziner- und Dieselfahrzeuge. Und deswegen werden Feuerwehrleute jetzt an der Landesfeuerwehrschule darauf vorbereitet. Grund dafür ist, dass es kürzlich einen tödlichen Unfall einer 19-Jährigen gegeben hat, die in ihrem E-Auto verbrannt ist.
Nach den Nachrichten wartet auf Sie Angela Gutzeit mit dem Büchermarkt. Der feiert heute schon mal vorträglich Geburtstag, und zwar den 250. des Philosophen Friedrich Hegel. Schön, dass Sie bei Medias Res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.